Happy Shooting, Folge 269. G wie Gedöns.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyacamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Geht ja eigentlich
was
schon auf den Sommer zu.
Was gähnst du denn hier rum? Was gähnst du denn hier rum?
Ich bin voll in der Frühjahrsmüdigkeit gefangen.
Ja, nicht, dabei ist doch schon der Sommer fast.
Ja, das Wetter macht mich träge.
Tja.
Ich muss noch ein Timelapse machen gehen.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Vielleicht muss ich auch mal ein oder zwei Timelapse einwerfen, ich weiß noch nicht genau.
Nee, wir haben jetzt kürzlich auf Twitter definiert, was das neue HDR ist, nämlich das Tilt-Shift-Hipstamatic F09 HDR Panning Sliding Night Sky Timelapse. Das ist das neue HDR.
Super. Ja, klingt interessant. Und machst du das jetzt regelmäßig?
Total. Ja, der Auslöser war ja dieses, es gibt auf Kickstarter gerade so ein neues Teil, was jetzt irgendwie sich an Seilen entlanghangeln kann und
Kameras oder drehen kann.
Transportiert oder sich drehen kann und so weiter.
Da ist ein Computer drin und da kann man dann sagen, wie viel Auflösung und wie viel Auslösungen in welcher Zeit und wie viel Bewegung in der gleichen Zeit und mit Presets
ich
und
so. Ich sehe nur halt wirklich so viele von diesen Panning, Nighttime, Shift, Tilt, irgendwas Timelapses. Die werden ja schon wieder ein bisschen inflationär, finde ich.
Ja, aber sind auch viele sehr, sehr schöne dabei. Also inflationär richtig, oder nicht?
Aber nachdem man 10 gesehen hat, hat man alle gesehen.
Ja, oder? Das ist so ein bisschen das Problem wie mit diesen extremen Zeitlupen. Da gibt es auch auf der ARD jetzt irgendwie dieser Serengeti, so quasi der Nachfolger von Serengeti darf nicht sterben, jetzt so als kleine Serie. Und da sind extrem viele sehr beeindruckende Zeitlupen drin, so super Zeitlupen. Und das ist auch total stark, sich anzuschauen. Aber wenn du da halt zweimal von gesehen hast, dann wird es dann auch schon schnell langweilig. Ist eigentlich schade.
Richtig. Es sei denn, man macht so ganz extreme Sachen. Hast du kürzlich gesehen, was ganz anderes kam da? Also auch diese extremen Zeitlupen, aber da hat dann einer gesagt, okay, wir machen mal Sachen, die man eigentlich nicht tut. Zum Beispiel mit dem Rasenmäher über den Teppich fahren.
Habe ich auch gesehen, ja.
In der Superzeitlupe und so. Also das fand ich dann schon wieder fast lustig, weil es halt so Extremteile waren.
Ja, aber in der Länge des Videos fand ich das dann auch schon wieder,
ja. Mein Gott, man kriegt uns ja mit nichts mehr irgendwie begeistert. Nein,
das ist, wir leben in einer Zeit, in der die Menschen noch schwer begeisterungsfähig geworden sind, weil sie alles schon kennen. Es war irgendwie alles schon mal da.
Tja.
Schwierig. Apropos schon mal da, was haben wir denn heute
in der Folge? Apropos schon mal da, wer sind wir denn überhaupt?
Ja, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast, und das Ganze kann sich auch so anhören.
3, 2, 1, Sura Gamila.
Wow.
Ja, wer hätte das gedacht? Das Ganze ist ein ägyptischer Gruß gewesen, den hat uns mal wieder der Christian geschickt, der in auf seiner Arbeitsstelle da ganz viel Kontakt zu Nativsprechern hat.
Wahnsinn.
Und da hat er hier gesagt, das Ganze auf Ägyptisch, ein weit verbreiteter arabischer Dialekt.
Sehr, sehr cool.
Und wie ich erfahre, schreibt er hier, ist Shooting in vielen Ländern eine sehr schlechte Wahl. Daher heißt dies eher 3-2-1 gute Fotos.
Alles klar. Ja, das ist diese Assoziation des Fotografierens mit dem eher kriegerischen. Ist ja auch schon irgendwie heftig, finde ich. Also das Schießen der Bilder. Du schießt ja nicht wirklich, also bei Schießen, das impliziert ja immer, dass irgendwas wegfliegt von dem Ding und dann irgendwo einschlägt. Aber
ist ein Teekesselchen, ja. Ja, man müsste eher Fotos machen, aber ist auch wurscht.
Dann lass uns mal gucken, was heute sonst noch so passiert. Der Roger oder Roger hat eine Frage zum Thema Bilder in den Rechner bekommen, und zwar analoge.
Analoge Bilder, genau. Markus fragt, wie er Stichwörter sinnvoll gruppieren könnte, zum Beispiel mit Lightroom.
Ja, Sebastian erzählt uns, wie er mit dem Feuerzeug Funkauslöser kaputt macht.
Genau. Bernhard hat einen Linktipp, und zwar ein sehr tolles Timelapse-Video.
Ja, der Jan hat uns um einen kleinen Shoutout, heißt das so?
Heißt
doch,
so,
ja, Shoutout gebeten. Für eine Flickr-Gruppe, die er gemacht hat, für Berliner Fotografen.
Andreas hat einen Audiobeitrag zu Ansel Adams gefunden.
Ja, der Mario möchte gerne wissen, wie mein Stand mit dem Drobo ist.
Ja, ich habe eine IKEA-Kamera gefunden, leider habe ich sie noch nicht.
Ja, dann gibt's was über die Kamera, die einem erzählt, was auf dem Bild drauf ist.
statt das Foto zu machen, ne?
Ja.
Ja, Moritz, Dominik und noch ein paar andere Fragen jetzt auch in speziellen dich, Chris, wie denn deine Erfahrungen zu 4.1 Release Kandidat 2 sind, falls du welche haben solltest.
Oh, ihr kriegt so einen tollen Rand vor mir. Aber zunächst gibt's ein Geräuschrätsel. Ich finde ja dieses leicht
gequälte, wimmert so ein bisschen, ne?
Wimmern, das ist so, das klingt so angestrengt, so als ob der Motor nicht genug Zug hat oder so. Ja, aber ich glaube, diese Kamera kommt aus einer Zeit, wo man noch nicht so sehr sich um das Thema Sounddesign gekümmert hat.
Weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man sich da um das Thema Design überhaupt extrem gekümmert hat, aber das lösen wir nachher auf, was das war.
Nur gut.
Eine sehr spannende Kamera, finde ich. Ja, Chris, wenn schon ranten, dann gleich ganz am Anfang. Also Moritz und Dominik haben uns geschrieben, noch ein paar andere, die ich jetzt hier nicht komplett zitiere. Also bitte fühlt euch an dieser Stelle auch gegrüßt, aber ich konnte das nicht alles zusammen kopieren. Ich weiß auch nicht, wer von beiden jetzt diesen Text hier verfasst hatte. Einer von beiden, ach Moritz war es, schreibt nämlich zum Beispiel, es wird immer peinlicher, es geht um Lightroom 4.1, Release Kandidat 2. Die ganzen GPS-Probleme, die beim Export auftreten und die GPS-Daten verschlucken, sind auch in Release Kandidat 2 nicht gefixt. Faktisch gibt es noch keine funktionstüchtige Lightroom 4-Version. Lächerlich, was sich Adobe hier leistet. Moritz. Andere Stellen wiederum sind total begeistert von der Version 4.1 Release Kandidat 2, weil da nämlich zum Beispiel Einzug gehalten hat, eine neue Möglichkeit oder eine zusätzliche Möglichkeit, chromatische Aberrationen zu beseitigen. Und zwar gibt es chromatische Aberrationen ja in zwei Richtungen. Ich weiß jetzt die Fachausdrücke nicht, das kriege ich sowieso nicht sauber ausgesprochen, deswegen lasse ich's. Aber es gibt einmal diese klassischen Komplementärfarbenverschiebung in der Bildebene und dann gibt es sie aber auch noch in der Schärfeebene, also vor und hinter dem Schärfepunkt. Und gerade diese Aberration in der, also vor oder hinter der Schärfeebene, also in der Tiefe, die konnte Lightroom bisher nicht oder nur sehr mangelhaft beseitigen. Und da gibt es jetzt eine neue Funktion dafür, die ganz gut funktionieren soll. Und da ist man doch sehr angetan davon.
Tja, wo fange ich an?
Fang doch mal bei deinen Kurven an. Also nicht also, bei deinen Kurven, sondern bei deinen Gradationskurven. Meine Kurven
gehen keinem was an hier. Nee, also nochmal ganz kurz die Geschichte abzureißen. Ist ja jetzt halt doch schon knapp 2 Monate her. Oder wenn man das hört, ist es glaube ich 2 Monate her. Dass Adobe Lightroom 4 released hat und da dann auch einen ziemlich bösen Bug mitgebracht haben, nämlich ein Bug, der die Gradationskurven, die von Hand gemachten Gradationskurven gekillt hat. Und ja, das war nicht schön. Das ist wohl eben, da hat wohl eben kein sauberes Upgrade-Testing stattgefunden, vermute ich jetzt mal. Ja. Das habe ich dann auch relativ, da habe ich mich relativ laut dazu geäußert. Und dieser Bug wurde dann in einem Release-Kandidaten 1, also Lightroom 4.1 Release-Candidate 1. Also in Software-Speak bedeutet das so viel wie, wir glauben, wir haben es gefixt, wir hauen jetzt mal eine Version raus, lassen euch mal damit spielen. Das ist der sogenannte Release-Kandidat. Und wenn alle sagen, jawohl, tut, dann wird diese Version released. So sollte es eigentlich sein. Mhm. Ja, das hat allerdings dann dazu geführt, dass die Leute plötzlich andere Sachen gefunden haben, die vorher nicht drin waren. Also es scheint so, dass im Release-Kandidat 1 ein paar Sachen drin waren. Ja, diese GPS-Geschichte, also GPS-Daten, die beim Exportieren plötzlich fehlen. Und was waren noch? Ach ja, genau, so Publishing-Plugins, zum Beispiel das Flickr-Plugin, was Lightroom es erlaubt, auf Flickr hochzuschicken, war kaputt plötzlich. Also es sind einfach so ein paar Sachen passiert. Hab noch von ein paar anderen Sachen gelesen, die konnte ich aber nicht selber verifizieren. Ja, daraufhin kam dann jetzt irgendwann der Release-Kandidat 2 raus und da grübel ich dann. Jawohl, es ist schön, dass hier tolle Features reinkommen, also Better Color Fringing Controls, also gerade diese Farbgeschichten. Da gibt es einen guten Blog-Eintrag bei Adobe dazu. Da hat der Entwickler, der das gemacht hat, einmal erklärt, was es denn da für Probleme gibt. Also es gibt wohl vier unterschiedliche Arten der Farbränder, die jetzt da
vier sogar, okay,
die jetzt da irgendwie gefixt werden können damit. Außerdem haben sie Support für 32-Bit HDR-TIFF-Files mit reingenommen. Du kannst also jetzt zum Beispiel aus deinen, was weiß ich, 5 Aufnahmen oder 10 Aufnahmen in Photoshop ein 32-Bit HDR draus machen, so ein TIFF-File, und kannst das dann in Lightroom bearbeiten. Getestet habe ich es nicht. Ist ja schön und gut, aber das klingt für mich alles so ein bisschen danach, neue Features, ja, aber eine funktionierende 4.1er-Release, also eine echte 4.1er-Release, die funktioniert. Wo liegen da die Prioritäten? Worum geht's jetzt genau? Weil wir warten jetzt ja schließlich schon seit 2 Monaten auf diese 4.1 und da würde ich einfach ganz gerne mal wissen, was geht da vor sich? Also kannst du, ich meine, du machst Softwareentwicklung. Wie klingt das, wonach klingt das für dich? Also ich hab mittlerweile irgendwie... Es klingt etwas chaotisch, genau. Das ist so ein bisschen wie, also es fühlt sich so ein bisschen an, als ob Adobe vergessen hätte, wie man ein ordentliches Regression-Testing macht oder so.
Ja, es klingt also so ein bisschen danach, als wenn entweder das Produktmanagement gewechselt hat oder das irgendwo im Bereich zwischen Produktmanagement und Qualitätssicherung irgendwie Abstimmungsschwierigkeiten sind, weil ich kenne es halt so als Insider, dass du als Entwickler eigentlich auch froh bist, wenn du eben erst den Softwareinhalt definierst. Mhm. Natürlich ist irgendwie ein Release-Termin, der sich daraus ableitet, und dann versuchst du eben vor dem Release-Termin fertig zu sein, und dann hast du einen gewissen Zeitraum, in dem diese Funktionen getestet werden und gegebenenfalls halt auch noch fertiggestellt werden. Also sprich, wenn da Fehler drin sind, werden die natürlich noch behoben. Wenn da noch was fehlt, wird das eben noch fertig gemacht. Aber man sollte es vermeiden, dann noch neue Funktionen reinzubringen.
Das nennt man Feature Creep.
Ja, weil das läuft dann immer daraus hinaus, dass du immer sagst, also so typisch Produktmanagement-Schiene ist das oft, die dann eben sagt, ja, aber jetzt eine 4.1 rausbringen, wo jetzt nur diese 2 kleinen Problemchen gelöst sind, das geht nicht. Wir haben doch hier noch auf der To-Do-Liste haben wir doch sowieso noch Sachen, die es nicht in die 4er-Version geschafft haben, lass uns das auch noch mit reinbauen. Nur kommen die aus der Nummer dann schwer raus, weil sie natürlich dann die neuen Funktionen auch erstmal wieder testen müssen. Genau. Und alle Leute, die jetzt auf die Bugfixes warten und denen die neuen Funktionen erstmal egal sind oder die dann halt bis zur 4.2 warten könnten, die warten jetzt eben auch noch auf die Bugfixes, weil eben jetzt auch noch neue Funktionen getestet werden. Das ist halt, irgendwann ist das so ein Rattenschwanz und so ein Teufelskreis ohne Ende. Und ja, irgendwann sagt dann wieder einer, nee, jetzt müssen wir aber raus aus dem Ding, egal wie viele To-Dos hier noch sind. Und dann hast du unter Umständen eine 4.1 draußen, die doch wieder mehr Fehler hat, als sie haben müsste. Und ja, das gut, macht mir so ein bisschen Sorge. Zumal die Performance von der 4er auch jetzt in einigen Bereichen nicht so überragend ist. Also ich hätte jetzt auch eher gehofft, dass sie an der 4.1 wirklich nur Fixing und Performance-Tuning machen.
Wobei, hast du den Release-Kandidat 1 mal getestet?
Den Release 1 hatte ich nicht, nee.
Okay, das ist nämlich genau das. Die haben da auch an der Performance schon ganz gut gedreht. Ah,
okay.
Also das haben sie gemacht, aber es ist
nach wie vor... Das wäre schön, wenn es da mal rauskäme.
Nach wie vor, wenn ich jetzt mal vom normalen Kunden ausgehe, der nicht so geekig ist wie wir und der sich nicht jetzt irgendwelche Release-Kandidaten holt, der hat vor 2 Monaten Geld ausgegeben für Lightroom 4 und kann seit 2 Monaten das Produkt nicht wirklich verwenden.
Ja gut, es kommt drauf an, was er macht. Also es ist ja nicht so, dass es unbenutzbar gewesen ist, wenn du jetzt keine Konvertierung hattest von deinem alten Katalog oder du nicht mit diesen Tonkurven gearbeitet hast, kannst du damit ja durchaus Bilder entwickeln. Ja, das ist, also man kann damit ja arbeiten. Und es gibt halt nun mal die Fotografen, so wie dich jetzt, du hast viel mit den Tonkurven gemacht, wo das sofort auffällt, wo du sagst, es ist No-Go, kann ich überhaupt gar nicht mit loslegen. Und ich kenne nun auch die Leute, auf Twitter habe ich mal 1-2 gelesen zumindest, die eben auch viel diese Bilder raushauen und veröffentlichen oder geotaggen. Und wenn dann eben mal der Geotag drin ist und mal nicht, dann ist das natürlich einfach, ist ein No-Go, geht nicht. Können sie nicht mitarbeiten. Ne? Ja, das ist also halt schon ärgerlich.
Ich werde mich auf jeden Fall weiter ärgern. Für mich ist das ja relativ wichtig, mich mit Lightroom 4 mal gründlicher zu beschäftigen, weil wir wollen ja vielleicht irgendwann eben noch einen Workshop updaten und so weiter. Also für mich ist das einfach so, Sehr ärgerlich. Vielleicht ist es für manche Benutzer nicht so ärgerlich, aber tja, warten wir mal ab.
Es wäre schön, wenn da mal was rauskäme, ja.
Nach zwei Monaten wäre es echt schön, ja.
Ja. Wir aber werden es weiter beobachten.
Zu was Schönerem. Das hast du irgendwie
reingeschrieben. Ja, unter anderem. Nachdem ich das reingeschrieben hatte, kamen da auch gleich Myriaden von E-Mails. Also wenn sowas erstmal die Runde macht und in Blogs und auf Newsseiten, dann kriegen wir natürlich auch E-Mails. Also vielen Dank an alle, die da auch Mails geschrieben haben. Aber Edge, diesmal war ich schneller. Und zwar gibt's eine beschreibende Kamera. Zumindest ist das halt so ein Konzept. Von, wie heißt da irgendwas, Matt Richardson.
Matt Richardson.
Genau. Der hat eine Kamera gebaut, die zwar ein Foto macht, aber dieses Foto nicht speichert und auch nicht ausgibt, sondern die auf einem Zettel rausdruckt, was die Kamera gesehen hat. Also in Textform. Was weiß ich, da stehen zwei Gitarren in der Ecke neben einer Holztür und so weiter und so fort. Und das ist natürlich beeindruckend, aber die Auflösung von das Ganze ist relativ simpel. Und zwar ist das mit dem Mechanical Turk API von Amazon gemacht. Mechanical Turk, das ist ja hier dieser Term aus diesem, was war es, so ein Schachcomputer, glaube ich, früher mal.
Das war, ja, in hohen Luftkomma, ne?
In hohen, Schachcomputer, also ein Automat, der Schach gespielt hat. Ein Automat,
genau.
Gegen große Schachmeister und oder auch einfach so zur Volksbelustigung und eben auch ganz gut gespielt hat. Und der Trick war, dass da eben in diesem großen Kasten, da saß jemand drinne, der sehr gut Schach spielen konnte und hat dann quasi über Hebel so einen Roboterarm bewegt. Dann sah das so aus, als ob die Maschine Schach spielt. Also das ist der Mechanical Turk.
Genau, und Turk deshalb, weil er eben ein Türke war. Also dieser Roboter oder dieser Automat war so angezogen wie ein damaliger Türke.
Daher übrigens auch immer noch die Redewendung, das ist getürkt.
Ah.
Da kommt das her. Genau. Und ja, Amazon hat so eine Mechanical Turk API, wo man also Dinge hinschicken kann. Da muss man dann als Entwickler beschreiben, was man dort hinschickt und was man erwartet. Und dann kann man wohl auch noch verschiedene Parameter wählen, was weiß ich, kostenlos oder gegen Geld und wie schnell und wie viele da dran arbeiten sollen. Ja, und da wird er halt definiert haben, ich schicke ein Bild und ich möchte eine Beschreibung, eine möglichst genaue Beschreibung in englischer Sprache, was auf diesem Bild zu sehen ist.
Ja, also da sitzen Menschen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie diese Mechanical Turk Aufgaben durchführen.
Ganz genau. So, und dann kannst du dir vorstellen, das Bild wird irgendwo hochgeladen, dann ist das wahrscheinlich so, dass die Leute, die daran teilnehmen, da geht irgendwo ein Lämpchen an, so stelle ich mir das vor, oder die gucken da regelmäßig rein, was auch immer. Und dann sehen die auch das neues Foto, dann gehen die da kurz rüber, beschreiben das und dann, weil das wohl relativ viele Leute weltweit machen, kriegst du auch ziemlich schnell eine Antwort, die in ihrer Qualität natürlich stark variieren kann, abhängig davon, ob das ein nativer Sprecher ist, der das dann da reinschreibt oder ob du irgendeinen ausländisch sprechenden Menschen hast, der eben glaubt, gut Englisch zu können oder abhängig davon, ob du jemanden hast, der literarisch sehr bewandert ist und da eine schöne Formulierung macht, was auf dem Bild ist oder ob das einfach nur so schlagwortartig geschrieben ist. Hängt davon ab, was du für einen Sachbearbeiter quasi triffst mit deinem Bild. Ist aber, finde ich, irgendwie eine ganz witzige Sache. Ich weiß nicht, ob sich sowas im breiten Markt durchsetzen könnte, aber was ich zum Beispiel praktisch fände, wenn sowas in der Kamera eingebaut wäre, es gibt ja diese WLAN-fähigen Kameras, die dann die Bilder gleich auf den Server laden und solche Geschichten oder iPhone und ähnliches. Wenn man jetzt dieses Bild quasi an so eine API schicken könnte, die schon irgendwo mal vordefiniert ist von irgendwem, und man würde dann quasi dieses Bild oder die Text zu diesem Bild bekommen, also nicht eine komplette Beschreibung, sondern einfach Stichworte. Was sehe ich da? Da ist eine Landschaft, da ist ein Baum, da ist Himmel, da sind Wolken, da steht ein Pferd. Ja, solche Dinge. Wenn du das schon mal so, diese ganze Verschlagwortung quasi automatisieren könntest, das fände ich natürlich schon klasse. Ne? Wobei es natürlich schwierig ist, wenn du da mehrere Sachbearbeiter hast und die beschreiben das unterschiedlich, dann müsste man eine Lösung dafür finden. Aber ich fände, das wäre reizvoll.
Ja, ja. Wobei man muss ja jetzt mal sagen, das ist jetzt eher ein Kunstprojekt als ein tatsächlich funktionierendes Ding speziell, weil was hier schön beschrieben wird und was auch bekannt ist, die Ergebnisse des Mechanical Turks kommen natürlich schneller rein, je mehr Geld man bietet, weil jedes Durchführen dieser Erkennung kostet ja Geld. In diesem Fall hat er einen Preis von $1,25 pro Beschreibung ausgelobt. Mhm. Und dann kommt, das steht hier, dann kommt das Resultat typischerweise innerhalb 6 Minuten wieder zurück, manchmal sogar so schnell, manchmal sogar in 3 Minuten. Und währenddessen leuchtet oben eine gelbe Lampe, die also quasi anzeigt, dass das Bild gerade entwickelt wird, so in Anführungszeichen.
Ja, geil.
Heißt, es ist tatsächlich eher ein Kunstprojekt. Also als echtes Produkt würde ich das jetzt, glaube ich, einfach mal
sehen. Nein, das ist auch kein Produkt,
sondern das ist tatsächlich ein Projekt, so nach dem Motto, weil ich es tun kann. Und das finde ich klasse, weil das ist schon mal eine ganz andere Idee.
Ja, aber wie gesagt, es zeigt Möglichkeiten auf. Also so eine automatische Verschlagwortung wäre ja mein Traum.
Ja, kannst du dafür zahlen. Pro Bild 1,25.
Pro Bild 1,25. 40.000 Bilder.
In Zukunft ist das vielleicht so. Früher hat man die Bilder, hat man die halt das Papier und das Entwickeln und so zahlen müssen. Und heute zahlt man dann die Verschlagwortung.
Ja, zum Beispiel.
Genauso viel pro Bild, aber.
Du musst halt in Cent-Artikel-Bereich rutschen, aber mal gucken.
Ja, es gibt eine neue Kamera, die ist ein bisschen schneller. Ob sie es gibt oder nicht, ist ja noch eine Frage, weil...
Doch, geben tut's die.
Ja, aber man kann sie, glaube ich, noch nicht wirklich in die Finger nehmen. Also ich glaube, sie ist...
Wahrscheinlich hat sie noch keiner, genau.
Sie hat noch keiner. Das ist die Knepper von Ikea.
Richtig.
Ja, das ist aber dann auch wohl eher ein Gag als ein tatsächlich richtiges Produkt, nehme ich an. Was meinst du dazu?
Ja, ich nehme an, da kriegst du den klassischen Inbus-Schlüssel und ein paar Pixel und eine Anleitung. Ein Sack voll
Pixel und hast die aufkleben.
Kannst du die zusammenschrauben. Warte mal, der Chat verlangt nach einem Link. Welchen Link wollen sie denn haben?
Ich die beschreibende Kamera.
Ja, hau die mal beide rein da und die Knepper auch. Ja, also Knepper, Pappkamera, Ikea, ja, das ist wohl so ein Werbegag. Die bringen wohl eine neue Kollektion raus, eine neue Möbelkollektion. Und der Chat hatte vorhin geschrieben, wenn man irgendwie ein Möbel aus dieser Kollektion kauft, dann soll man so eine Kamera wohl bekommen. Man kann sie aber auch gewinnen. 50 Stück in Deutschland werden nämlich verlost. Und da gibt's eine Webseite, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist. Müsst ihr einfach mal suchen, Ikea Knepper, dann findet ihr das auch. Also Knepper, K-N-E-P-P-A. Knepper. Und da kann man dann eine Frage beantworten zu dieser neuen Kollektion, die natürlich, ihr könnt es euch vorstellen, unglaublich kompliziert ist. Sehr schwer zu erraten auch. Und ja, dann nimmt man an der Verlosung teil und das habe ich mal gemacht. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht kriege ich ja eine von 50 Knepper.
Also es
ist eine Kamera, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Stück Pappe. Und da ist ein Stück Elektronikplatine mit einer vermutlich billigen Plastiklinse und einem winzig Sensor dahinter. Und da wird wahrscheinlich dann diese Platine irgendwo an diesem Pappteil reingesteckt, befestigt, wie auch immer, reingeklemmt, nehme ich mal an.
Also so zwei Pappteile quasi, das ist dann so dazwischen gesandwicht
irgendwie. Ja, das ist ein Stück Pappe und das wird umgebogen, umgefalzt.
Naja. Also muss man das selber machen?
Ja, klar. Das wird mit Sicherheit ganz flach in so einem A4-Bogen oder sowas ausgeliefert werden, nehme ich an. Und dann biegst du das selbst zusammen. An der Seite schaut dann der USB-Stecker raus. Damit kannst du dann die Daten übertragen. Speicher ist da gleich mit drauf. Sehr witzig. Also quasi so eine Wegwerf-Digitalkamera.
Man kann davon ausgehen, dass das, was da als Kameramodul drin sitzt, wahrscheinlich nicht wirklich total überragend ist. Und
jedes Handy wird das wahrscheinlich toppen.
Vermutlich eher so dem Modul eines billigen Handys entspricht.
Ja. Also ist halt hat so ein bisschen Yps-Heft-Charakter. Yps gibt's ja auch wieder.
So, soll wieder kommen.
Ja, habe ich jetzt gelesen.
Als Männerzeitschrift. Kein Scheiß?
Echt?
Ja, der Zielgruppe?
Ja, ich will dieses komische karierte Känguru, aber irgendwie nicht muskulös sehen.
Die Zielgruppe sind doch wir, oder?
Das weiß ich nicht. Da gibt's doch bestimmt auch Mädchen.
Die Kids, die kaufen doch heute keinen. Also das waren Jungs, die das gekauft haben früher und heute sind die Jungs halt so alt wie wir. Und
meinst du, machen die jetzt einen Männer? Ja, ich bin mal gespannt. Aber sie haben gesagt, mit Gimmicks.
Ich meine das nicht, ich habe das nachgelesen.
Ach so.
Das stimmt. Das ist dieser EHPA-Verlag, der versucht es jetzt nochmal. Sie haben es ja mit Mitte 2000 irgendwann haben sie es mal probiert und haben dann nach ein paar Ausgaben wieder eingestampft. Und jetzt... ja, soll das Ganze mehr so mit Männerthemen kommen? Und ich weiß ja nicht, was da alles drin kommt.
Interessant.
Vor allem weiß ich da nicht, was das Gimmick entsprechend sein soll.
Wir werden uns überraschen lassen, glaube ich.
So neue Rasierwasserpröbchen und...
Ja, eigentlich dann eher ein Rasierer oder so, mit Schnur oder so.
Uhrzeit, genau.
So ein Rasierapparat mit Schnur.
Mit eingebautem Kotknackerdetektor.
Ja, so ein Outdoor-Set für den Mann.
Für den echten Detektiv. Mit Sonnenuhr.
Ja, da würde Knapper ganz gut reinpassen, weil das glaubt keiner, dass du damit wirklich Fotos machst.
Ja, und wenn es einmal regnet, dann läuft dir Knapper als Pappmaché davon.
Na gut, da musst du ein bisschen aufpassen. Ja, wie dem auch sei. Also, tolle Entwicklung auf dem Kamerasektor. Das sind mal so Entwicklungen, da finde ich, da macht es dann auch mal Spaß zu lesen, so blöd wie es eigentlich ist. Eine beschreibende Kamera und Knapper. Weißt du noch, den Rundguck, über den wir mal gesprochen haben, den sollte jetzt IKEA auch
machen. Der war aber nicht von IKEA, den haben wir nur so genannt.
Ja, den sollte IKEA jetzt aber einführen, dann können sie Knapper auf den Rundguck packen. Für Panoramaaufnahmen mit
Knapper. Kleines Modul dazu, ein Panorama-Rundguck. Ja, der muss dann auch nicht so viel tragen, weil Pappe.
Ja, eben. Na, wie dem auch sei. Du, der Mario, der hat eine Frage wieder an dich. Es ist heute eine Sendung mit ganz vielen Fragen an dich, Chris. Und zwar, du musst eh nicht so viel reden. Du hast ja über deinen Drobo berichtet und die Probleme mit Festplatte defekt nicht erkannt und so und hast ja nach Alternativen gesucht. Du hast reichlich Informationen schon im Chat gekriegt und über die Kommentarfunktion und so weiter. Wie ist denn das jetzt ausgegangen? Hast du da schon eine Lösung gefunden?
Eine richtige Lösung noch keine. Ich habe aber schlicht und einfach auch noch keine Zeit dazu gehabt, weil ich zwischendrin total viel unterwegs war und hatte ja noch diese Kreuzfahrt und so. Und ist einfach noch nicht genug Zeit gewesen. Jetzt werde ich in ein paar Tagen auch wieder nach Berlin abdüsen. Ich habe mir jetzt eine temporäre Lösung hier hingestellt, ein paar meiner externen Platten hingestellt und mache da jetzt Datensicherung drauf und habe die, zumindest die ganz wichtigen Sachen, jetzt auf zwei separaten Platten parallel. Das ist zwar ein bisschen ein Wirrwarr, aber es ist redundant genug, dass ich keine zu starken Bauchschmerzen dabei habe. Also im Moment ist der Drobo immer noch hier und die Platten, die im Drobo drin sind, sind noch nicht detailliert untersucht. Also ich weiß noch nicht, welche davon das Problem hat und weiß auch noch nicht genau, was dann für ein Nachfolgegerät dahin soll. Mhm. Also im Moment Stand hängt noch in der Luft.
Jo, tja. Kann man nicht mehr zu sagen, ne?
Nö, also sobald ich mehr weiß, beziehungsweise sobald sich das ändert, wird aber vor Mitte Mai wird es dann nicht wirklich groß weitergehen, weil bis dahin, wie gesagt, ist noch einiges anderes zugange und dann werde ich die Zeit haben.
Aber wo du gerade dabei bist, dich warm zu sprechen, ich glaube, da kannst du auch hierzu was sagen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Aber gern sage ich dazu was. Und zwar mal wieder ein Produkt, was mir so richtig gut reinläuft. Von Enjoy Your Camera haben wir bekommen oder habe ich bekommen den DSLR Camera Cage. Ein Käfig, der, ja, für, also du kennst das, wenn man so Videozeug macht, da hat man immer das Problem, dass man irgendwie viele Sachen an der Kamera befestigen muss. Also da muss irgendwo ein Mikrofon drauf, vielleicht noch ein Licht und vielleicht noch irgendwo... Ja, so ein Matbox, also wo dann vorne irgendwelche Filter noch rein müssen und so weiter. Oder noch so ein Follow-Focus-Teil. Also da gibt's ja so Anflansch-Nöte, die dann der Fotograf hat. Und dieser Camera-Cage oder dieser Videokamera-Käfig, der macht das richtig elegant. Stell dir vor, du hast so ein Ding, also ich klopfe hier mal dagegen, das hört man, glaube ich, das ist so massiv Alu. Schwarz gefärbt, also schwarz eloxiert oder schwarz gelackiert, weiß ich nicht. So ein Käfig, der geht rundherum um die Kamera und lässt aber so Löcher frei an den Stellen, wo zum Beispiel die Batteriefach ist oder wo man an der Seite die CF-Karten rausholt und hat unten dann so eine Schraube drin, um die Kamera festzumachen. Obendrauf so eine leicht gummierte Platte, dass das also irgendwie satt sitzt. Diese Schraube, die macht man dann hier so mit einem 2-Cent-Stück oder so fest. Und dann sitzt die Kamera da drin. Und jetzt ist das dann nicht nur ein Käfig, sondern der hat rundrum Viertelzollgewinde eingebohrt. Also ich zähle es mal oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oben.
Was?
1, 2, 3,
wo sind 4, die 5, fest?
5 links und 1, 2, 3, 4, 5 rechts und unten auch nochmal 2. drei. Das sind Gewindelöcher, da kannst du jetzt irgendwelche Sachen reinschrauben. Zum Beispiel eine Halterung für ein Licht oder einen Monitor oder einen Schwenkarm für irgendwas anderes noch. Oder eine Halterung für Mikrofone. Ach, vorne sind auch nochmal.
Ach, ich habe mir das Ding gerade mal aufgemacht hier. Das sieht ja aus wie hier, na, wie so ein Märklin-Baukastenrahmen. So ein bisschen, mit ganz vielen Löchern drin quasi. Aber richtig, das sind alles Gewinde. Löcher
sind alles Gewinde, alles 40 Zoll Gewinde. Und hier kriegst du plötzlich alles Mögliche an Zubehörern. Kannst du oben nochmal, was weiß ich, nochmal eine zweite Kamera drauf machen. Nochmal eine Halterung zum Beispiel für ein iPhone, dass du deine GPS-Daten mittracken kannst. Oder. Also gibt's tatsächlich so beliebig viele Möglichkeiten. Was dann mitkommt, ist noch so eine Halterung und zwei Stangen, die unten unter den Cage gemacht werden, die dann nach vorne laufen. Mhm. Also das ist dann so ein Gestänge, wo man zum Beispiel eben so einen Follow-Fokus dran schrauben kann.
So ein Mini-Rig quasi.
Das ist ein Rig im Prinzip, ja. Da kannst du auch mit Sicherheit irgendwo noch einen Griff dran machen. Da gibt es Zubehör noch, Handgriffe und eben diese Gelenkarme oder Schärfezieheinrichtungen oder diese Matboxen. Oder nochmal zusätzliche Rundstäbe, also um dann nochmal irgendwas, welches Zeug ranzumachen. Ja, das Ding ist hochmassiv und für jemanden, der so richtig schön tief ins Videofilmen einsteigen will, absolute Empfehlung, weil da hast du tatsächlich Anflanschmöglichkeiten bis zum Abwinken.
Geil.
Jo, und wem das noch nicht reicht und wer da noch ein bisschen Geld sparen möchte,
oh, und der hier darf lohnt natürlich es sich mal.
Boah, ich sag jetzt mal, also das Ding kostet 179,99, also 180 Euro knapp. Finde ich für dieses Ding überhaupt nicht teuer.
Ja, aber wenn du da jetzt 5% sparst,
wenn das du da jetzt schon. 5% sparen mit dem Code, den findest du auf enjoyacamera.com/happyshooting und der gilt natürlich für alle Bestellungen. Und ja, steht hier, dass das Ding speziell für 5D Mark II, 7D und andere ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Kameras da konkret noch unterstützt werden, aber zumindest die gängigen von Canon, ja. Und müssen wir mal nachfragen. Würde mich jetzt interessieren, ob die neueren Nikons da auch unterstützt werden. Würde mich auch wundern, wenn nicht, wenn man die da nicht auch noch irgendwie draufkriegen könnte.
Ja, wird schon irgendwie passen da mit den. Geht ja wahrscheinlich nur um die Kartenöffnung, ne? Dass man überall rankommt oder den Akku
rankommt. Ja, und um die Batterieöffnung, so. Das muss man abklären. Wobei diese Halterung unten für die Schraube, also die ist jetzt nicht statisch, sondern die hat so einen Schlitz, also die lässt sich so ein bisschen noch verschieben in der Tiefe. Das heißt, die Kamera kann man quasi da in mehreren Positionen noch festmachen. Nun gut, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich für die Unterstützung bei enjoyyourcamera.com. Dankeschön.
Sehr gern. Ja, der Andreas hat uns einen Link-Tipp geschickt und damit eben auch euch, denn wir geben den jetzt hier weiter. Und zwar schreibt er uns, hallo Bodensatz.
Wir heißen nicht Bodensatz.
Ich habe auch keine Ahnung, was er meint. Ich weiß ja deine unermüdliche Arbeit zur Erhaltung unentdeckter Hörermails durchaus zu schätzen. Aber falls es dir möglich wäre, könntest du vielleicht Boris und Chris auf folgende Links aufmerksam machen. Also er geht davon aus, dass der Bodensatz lebt.
Wenn man lange genug gewisse Dinge so im Kühlschrank lässt, so Bodensatz im Gemüsefach, weißt du? Dann machen die irgendwann, wenn man die Kühlschranktür aufmacht, sagen die Hallo.
Ja, und wenn du noch ein bisschen wartest, dann rufen sie dir, sind das Volk.
Und strecken einem eine pelzige Hand entgegen.
Ja, oder beißen auch direkt. Alles schon erlebt. Ja, jedenfalls hat er gefunden eine Zeitzeichen-Episode über den Fotografen Ansel Adams. Tja, und da gibt es einen Link nach medien.wdr.de, Radio, Zeitzeichen, WDR 5, Zeitzeichen und so weiter. Findet ihr in den Shownotes auf happyshooting.de zur Folge 269 haben wir ja, hier. Ja,
schnell hören, weil wir wissen nicht, wie lange diese Folge noch in der Mediathek bleibt.
Richtig. Ansonsten einfach mal direkt auf die Homepage der Mediathek gehen und danach suchen. Vielleicht hat sich ja bloß der Link geändert, man weiß es nicht. Ja, er schreibt hier weiter, Zeitzeichen ist eine Serie des WDR-Hörfunks. An jedem Werktag erscheint eine ca. 15-minütige Reportage über ein Ereignis, das sich an diesem Jahr, an diesem Tag jährt. Der Jahrestag muss durch 5 teilbar sein. Aha. Ich fand's interessant. Vielleicht gilt das auch für andere HS-Hörer oder Macher. 321 Happy Shooting, Andreas.
Sehr schön.
Jo.
Werden wir verlinken.
Gehen wir weiter. Hauen wir jetzt nicht in den Chat, weil ihr sollt ja uns zuhören.
Ja, der Jan hat uns geschrieben.
Soll ich? Nee, du hast schon so viel, du musst ja auch nachher nochmal. Er schreibt, hey ihr beiden, ich habe vor kurzem eine Gruppe bei Flickr gegründet, die in Anführungszeichen Junge Fotografen Berlin Anführungszeichen heißt. Ich fände es schön, wenn ihr diese Gruppe einmal in eurer Show, in eurer Sendung, schreibt ihr sogar, erwähnen könntet, denn es ist meiner Meinung nach sehr schwer, an junge Fotografen zu kommen, mit denen man sich mal in Berlin treffen könnte, um eine Fototour zu machen oder einfach mal eine Diskussion mit Gleichaltrigen zu starten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was er unter jung definiert, aber das ist jetzt wahrscheinlich Auslegungssache. Er schreibt jedenfalls, deswegen habe ich diese Gruppe gegründet. Es können auch Jugendliche zum Beispiel aus München beitreten, zum Beispiel für Diskussionen oder für eine Fototour mal außerhalb Berlins. Das Hauptaugenmerk soll jedoch trotzdem auf Berlinern liegen. Ja, und dann kommt noch ein Link nach Flickr, Groups und eine lange Nummer. Mhm. Da vielleicht mal Tipp, Jan, ich glaube, man kann solchen Gruppen auch Namen geben und dann müsste eigentlich der Link auch mit dem Namen funktionieren.
Gibt es die Möglichkeit, ja.
Ist immer ein bisschen griffiger, also da würde ich mal nachgucken. Ja, tun wir auch in die Shownotes, happyshooting.de, Folge 269. Danke für eure Unterstützung, liebe Grüße, Jan Nikolai.
Ja. Jawohl, hat mittlerweile irgendwie 10 oder 11 Mitglieder diese Gruppe und wenn ihr in Berlin seid und wenn ihr jung seid oder euch jung fühlt, dann guckt doch da einfach mal rein.
Genau, einfach mal beitreten der Gruppe und diskutieren, Fotos machen und vielleicht einfach auch mal, könnt ihr mal gemeinsam an Aufgaben teilnehmen zum Beispiel.
Ja, der Bernhard hat uns ein bombastisches Timelapse-Video aus der Atacama in HD auf Vimeo geschickt. Wir haben ja vorher schon mal so ein bisschen über HD-Videos, über Timelapse und Nachtpanning, Sky, Timelapses ein bisschen gelästert. Ich habe da mal reingeschaut. Das finde ich jetzt mal tatsächlich wieder ganz interessant, weil da ist nicht nur irgendwie, wir pannen mal quer über die Landschaft. Nein, da geht's auch in das Paradies der Astronomen. Da sind Observatorien und wenn diese Observatorien nachts Bilder machen, dann stehen die nicht still, sondern bewegen die sich ganz oft. Wenn auch nur sehr, sehr langsam, aber mach das jetzt mal eine Timelapse und plötzlich hast du da mehrere Observatorien, die da so irgendwie so
die, bewegen. Die gehen ja mit der Öffnung immer weiter, damit das Objektiv richtig eben den Sternen da folgen kann.
Für ja, teilweise aber auch einfach nur, wir fahren jetzt einen neuen Stern an oder eine
natürlich
neue dann, Konstellation.
Das geht dann aber schon schneller.
Ja. Richtig. Und das ist, das kommt da richtig gut rüber. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Speziell, weil eben auch natürlich im Hintergrund der bombastische Nachthimmel, also Atacama scheint wohl wenig Lichtverschmutzung zu haben, so wie das aussieht. da sieht man, dass die Milchstraße tatsächlich noch aus Milch besteht. Und ja, da ist es also, das lege ich euch ans Herzen. Das solltet ihr euch mal anschauen, das ist nämlich echt gut.
Ja, ich fand das auch sehr, sehr klasse gemacht und ist eine schöne, unaufdringliche, sehr passende Hintergrundmusik dabei. Also das Ding auf HD genießen, auf einem großen Bildschirm, das kann man sich mal geben.
Genau, also bei Vimeo muss man da rechts unten das HD anschalten, wenn es nicht schon angeschaltet ist und dann auf die Fullscreen, auf das Fullscreen-Knöpfchen drücken und dann sieht man es in voller Pracht.
Ja, lohnt sich. Der Sebastian, der hat uns geschrieben und der hat uns auch einen Audiobeitrag geschickt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich hier groß los erzählen muss. Ich glaube, er hat das alles auch erzählt. Deswegen denke ich mal, war nämlich auch Workshop-Teilnehmer in Nordheim übrigens, der Sebastian. Das ist der Sebastian aus Nordheim sozusagen oder der Nordheim dabei war. Vielleicht ganz kurz Vorerzählung, bevor ich starte, weil ich nicht genau weiß, was er da noch erzählt. Er hat eine Fernauslösung machen wollen von seinen Blitzen, um ein Foto zu machen. Und das hat er mit einem Feuerzeug versucht. Und was ihm dabei geschehen ist, das erzählt er uns jetzt.
Hallo zusammen, ich bin Sebastian aus München-Gladbach und ich wollte euch mal von einem interessanten Erlebnis erzählen, das ich vor einiger Zeit hatte. Vielleicht ist es für euch ein alter Hut, aber für mich war das Ganze neu und vor allem ziemlich frustrierend. Es geht darum, dass ein elektrisches Feuerzeug einen Funkempfänger für einen Blitz lahmlegen kann. Kurz zur Vorgeschichte. Ich wollte eine Makroaufnahme eines Streichholzkopfes machen. Und zwar genau in dem Moment, in dem er sich entzündet, sodass man also schön sehen kann, wie sich die Flamme um den Streichholzkopf frisst. Dazu wollte ich von der Seite einen Blitz hinstellen, der den dabei entstehenden Rauch mit anleuchtet. Ja, so weit, so gut. Das Ganze war auch schnell aufgebaut. Das Streichholz habe ich auf einem Lampenstativ befestigt. Die Kamera mit dem 100mm Makro stand circa einen halben Meter davor. Und den Blitz habe ich auf niedrige Leistung gestellt. Ich benutze zum Blitzen ein Alienchrome Skyport-System mit Empfänger und Sender, mit dem ich auch immer sehr zufrieden war, beziehungsweise ja, bin. So, also, ich wollte das Streichholz mit einem Feuerzeug entzünden. Meine Kamera und mein Blitz schaffen 10 Bilder und somit auch 10 Blitze pro Sekunde. Damit sollte sich der Vorgang des sich entzündenden Streichholzkopfes relativ leicht einfangen lassen, dachte ich. Also startete ich das Dauerfeuer in der Kamera und wollte währenddessen das Streichholz anzünden. Plötzlich war aber der Blitz aus und funktionierte nicht mehr. Ich habe dann ein paar Testschüsse gemacht, aber der Blitz blieb dunkel. Komisch. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass ich den Funkempfänger resetten musste, ehe der Blitz wieder auslöste. Okay, also habe ich das Ganze wiederholt. Und zack, war der Blitz wieder aus. Ich habe an den Zufall gedacht und habe das Ganze nochmal wiederholt, und zwar mehrmals. Immer das Gleiche. Plötzlich hört der Blitz einfach auf zu blitzen. Das Drama zog sich dann auch eine gute halbe Stunde hin, bis ich nach mehrmaligem Fluchen herausgefunden habe, dass das Feuerzeug schuld war. Ich habe ein elektrisches Feuerzeug benutzt, um das Streichholz anzuzünden. Und immer in dem Moment, wo das Feuerzeug so klack gemacht hat, war der Funkempfänger außer Betrieb und nichts ging mehr. So lange, bis ich ihn resettet habe. Danach war wieder alles in Ordnung. Und das war kein Zufall. Der, ich nenne ihn mal Fehler, war jederzeit reproduzierbar. In einem Radius von ca. 1 Meter um die Kamera habe ich das Feuerzeug nicht benutzen können. Ja, meine Freundin hat mich dann irgendwann auf die Idee gebracht, einfach eine Kerze zu benutzen. Hätte ich auch selber drauf kommen können, egal. Aber sowas kannte ich jetzt auch noch nicht. Es könnte vielleicht was mit dem elektromagnetischen Feld zu tun haben, was entsteht, wenn so ein Feuerzeug loslegt, aber auf sowas muss man erstmal kommen. Wenn also das nächste Mal euer Blitz nicht auslöst, könnte vielleicht irgendwo ein elektrisches Feuerzeug in der Nähe sein. Das war's auch schon. In diesem Sinne, alles Gute für die Show und macht weiter so. Wir sehen uns in Nordheim. Bye, bye.
Nicht schlecht.
Ja, Sebastian, danke.
Ja, was passiert denn, wenn du so ein Feuerzeug zündest? Da ist ja ein Piezokristall drin.
Das elektrische,
Genau, da ist ein Piezokristall drin, der Strom erzeugt, beziehungsweise eine Spannung erzeugt, wenn du ihn verformst. Und der wird durch durch so einen Mechanismus quasi wie mit so einem kleinen Hämmerchen geschlagen. Ne? Da macht es dieses laute Klack. Da knallt quasi was drauf. Und dann erzeugt er diesen Funken. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so eine elektromagnetische Welle irgendwie raushaut. Und wenn der Empfänger entsprechend empfindlich für sowas ist, dann glaube ich, dass das schon ein Problem sein kann, ja.
Es wird halt Funk sein, ne? Funkverschmutzung sozusagen.
Früher haben wir das sogar so gemacht bei den Flipper-Automaten. Da konntest du, also bei manchen, so in den 80ern, das war ganz, ganz fies, konntest du mit so einem Feuerzeugteil, also hast du diesen Zünder aus dem Feuerzeug rausgemacht und hast den gegen so einen Flipper im richtigen Zeitpunkt gezündet. Du hast quasi so einen Stromstoß da reingehauen. Und da hat er dir dann ab und zu mal ein Freispiel rausgehauen.
Oh, schick.
Was ich klock, lag die Kugel wieder da.
Das habt ihr natürlich nur gemacht, um dem Spielenhallenbetreiber darauf aufmerksam zu machen.
Nein, das haben wir gemacht, um uns Spiele zu erschießen. Das haben wir eiskalt für unseren eigenen Vorteil gemacht. Ich glaube aber,
Nicht.
Ich glaube, das ist A, verjährt und B, war ich damals irgendwie 14 oder 15.
Ah, super.
Nee, das war richtig cool. Also das hat das rausgefunden und dann haben wir das probiert und es hat tatsächlich so im Viertel der Fälle, also musst du so ein paar Mal klack, 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 klack und plötzlich klock, kam die Kugel raus.
Oh, super.
Also elektrische Feuerzeuge sind schon ein tolles Spielzeug.
Ich wusste, ich bin zu früh aufs Dorf umgezogen worden. In der Stadt hätte ich das wahrscheinlich auch gewusst, aber hier auf dem Dorf hatte damals irgendwie, glaube ich, keine elektrische Feuerzeuge. Wir mussten die Spiele mal einzeln bezahlen.
Hättest du mit dem Feuerstein probieren müssen.
Na, da kommt ja kein Strom raus.
Bist du so sicher?
Ja, das funktioniert anders. Das ist Reibung und Feuerstein und Funkenflug und so. Gas entzünden. Bling.
Ja,
der Markus, wie dem auch sei. Sehr schön.
Der Markus schreibt uns: Hallo ihr beiden, ich höre nun schon seit einiger Zeit euren Podcast und nehme immer wieder wertvolle Tipps mit. Danke dafür. Meine erste Frage an euch bezieht sich heute auf Stichwörter zu Fotos. Seit einigen Jahren Nein, es gibt kein neues T-Shirt.
Die Verschlagwortige.
Oh, ganz kurze Exkursion. Meine Schwester, die ich am Wochenende besucht habe, hat zwei kleine Jungs, so, oh Gott, wie alt sind die? 5, 6, sowas rum. 4 bis 6 irgendwie. Und fragt, ob es Happy Shooting T-Shirts gibt, nur mit Logo drauf für Kinder.
Ich glaube, wir haben auch T-Shirt mit Logo drauf, ja. Achso, für also Kindergrößen. So
einfach hinten Happy Shooting Logo drauf und dann Kindergrößen. Habe ich nämlich keine gefunden.
Ich guck mal.
Guck doch mal. Also, er schreibt, seit einigen Jahren verschlagworte ich meine Fotos mit einigen Stichwörtern, bisher mit einigen freien Tools, inzwischen aber mit Lightroom. Es gibt ja viele Tipps zu Lightroom und den Möglichkeiten der Stichwortverwaltung, so kann man ja zum Beispiel auch Stichworte gruppieren. Allerdings habe ich nirgends etwas dazu gefunden, welche Gruppen man sinnvollerweise anlegt. Meine Überlegung ist also zum Beispiel, zu einem Foto nicht nur Gänseblümchen als Stichwort hinzuzufügen, sondern gleich auch noch die Gruppe dazu. Also in diesem Beispiel Blume und Pflanze. Das Beispiel ist recht einfach und vermutlich auch eindeutig. Nun frage ich mich zum Beispiel, wie ich ein Auto eingruppiere. Unter Verkehr oder Verkehrsmittel gehört dann unter Verkehrsmittel auch ein Schiff? Vermutlich schon. Wenn ich allerdings dann Verkehrsschilder eingruppieren möchte, würde Verkehr besser passen. Dazu passt aber nicht so gut das Schiff. Was haltet ihr? Wie haltet ihr das mit den Stichwörtern? Wisst ihr, wo man Vorlagen über grundlegende Stichwortstrukturen findet? Viele Grüße und 321 Happy Shooting, Markus aus Neckar-Thalfingen.
Genau, dann hat er uns noch einen
Nachtrag.
Den kann ich kurz dazu lesen. Hat er mich noch selber was gefunden, weil da haben wir natürlich schon mal drüber geschnackt. Und er sagt, okay, wer nach den richtigen Wörtern sucht, der wird auch bei euch fündig, nämlich Folge 206, Kondensmilchtropfen. Dort wird auf die Ultratag plus LTE V2.0 verwiesen. Das ist auch so ein Name, der geht so von der Zunge, ne? Mhm. Ob wir sonst noch Tipps für solche Sammlungen haben. Also weitere Sammlungen, also Verschlagwortungssammlungen kenne ich nicht. Ich kenne also bisher auch nur diese Ultratag-Liste. Die benutze ich allerdings nicht, weil die ist mir schon wieder viel zu umfangreich. Ansonsten habe ich das ganz ähnlich gemacht, wie er vorgeschlagen hat. Also ich habe das mal angefangen und habe mir auch so Obergruppen gebildet und das Ganze nochmal untergruppiert. Also ich muss jetzt aus dem Kopf lügen. Ich habe zum Beispiel eine Gruppe Pflanzen und darunter habe ich dann eben Baum, Blume und Ähnliches, wo ich dann eben
sortierst du da jedes Bild ein?
Ja, ich nicht von Hand per Drag and Drop, aber durch Tippen. Also ich habe dann ja irgendwann mal einen Tag, das heißt Baum und das findet sich dann irgendwie unterhalb von Pflanzen. Und du brauchst aber, wenn du dann die Tags zuordnest, nur Baum zu schreiben, dann bietet er dir ja automatisch das Baum-Pfeil Pflanze an oder Pflanze-Pfeil-Baum heißt das dann. Und dann sagst du einfach Enter und dann ist das da drinnen. Das ist ganz praktisch. Das ist halt dann praktisch, wenn du mal suchst. Wenn du dann sagst, ich will jetzt mal, ich brauche jetzt Pflanzenbilder, ja. Oder Fahrzeuge zum Beispiel. Ich habe das nicht mit Verkehr gelöst, sondern ich habe eben eine Hauptgruppe Fahrzeuge. Und darunter habe ich dann gegliedert, ich glaube, nach, Wasser, Land oder irgendwie sowas. Ich muss nochmal nachgucken. Ich gucke da selten in diese Untergruppen rein, weil meistens tagge ich dann eben Auto, Bus, Schiff, Boot, Barkasse. Ja, also das sind dann alles Tags, die irgendwo in dieser Untergruppe drin sind. Aber wenn du jetzt eben mal alle Fahrzeuge, die Räder haben willst, dann willst du jetzt nicht suchen nach Auto, Bus, Motorrad, was auch immer, sondern willst auf die Obergruppe klicken und dann kriegst du sie alle. Das ist dann ganz praktisch. Ja, ansonsten habe ich das dann eher pragmatisch gehalten. Also Stichwort Verkehrsschilder und sowas, das würde bei mir in der Obergruppe Dinge verschwinden. Also ich habe einfach so eine Gruppe Dinge, wo dann eben auch mal ein Koffer drin ist oder ein, weiß ich nicht, dann habe ich glaube ich eine Gruppe Möbel, wo dann eben Stuhl, Tisch und sowas drin ist. Das ist eine Untergruppe von Dinge. Also da muss man ein bisschen pragmatisch werden dann irgendwann, weil also zumindest bei mir wird das sonst über den Kopf wachsen. Und diese,
ja, man will ja schließlich fotografieren und nicht verschlagworten, oder?
Das ist das Problem. Wobei, es ist eben schon hilfreich zu verschlagworten und eben auch mal ein bisschen detaillierter zu verschlagworten, weil ich merke es immer, mehr, wenn du eine sehr, sehr große Bildersammlung hast und du suchst dann ein spezielles Bild, du ärgerst dich schwarz, wenn du im letzten Jahr eben neue Tags eingeführt hast, neue Schlagworte, nach denen du jetzt auch prima suchen kannst, aber du findest deine ganzen alten Fotos darunter nicht, weil die müsste man jetzt eigentlich auch nochmal alle durchgehen und auch nochmal verschlagworten. Das macht man natürlich nicht mehr. Und das ist ja schon doof irgendwie.
Also für mich ist da, was das Verschlagworten angeht, extremer Pragmatismus angesagt. Also wenn ich jetzt Stockfotograf wäre, dann würde ich wahrscheinlich mit einer riesen Schlagwortorgie hier arbeiten. Aber da ich das nicht mache, sondern da ich meine Bilder zwar wiederfinden können muss, aber es dann doch mal unter Umständen, ein Minütchen suchen ist dann doch okay, wird bei mir relativ grob verschlagwortet, und zwar beim Importieren erstmal nach, was ist das für eine Veranstaltung gewesen? Also sagen wir mal Workshop, Happy Shooting, Nordheim zum Beispiel. Das reicht im Zweifelsfall schon aus. Ich gehe dann ganz selten nochmal rein und verschlagworte tatsächlich noch Details. Das heißt, was weiß ich, bleiben wir mal bei dem Thema Lichtworkshop, Studiotag. Oder Studio Session zum Beispiel. Oder Available Light oder Plesseburg. Das wären so Sachen, die ich allerdings schon fast nicht mehr tue. Und wenn ich jetzt irgendwann weiß, dass ich das Bild von dem tollen Baum brauche für irgendwas, dann gehe ich, dann gehe ich einfach mal in meinen Kopf und da weiß ich, ich habe doch letztes Jahr, das muss auf einem Workshop gewesen sein, dann gebe ich mal Workshops ein. Dann zeigt er mir alle Bilder von allen Workshops. Und irgendwann, relativ schnell, bin ich dann bei dem Workshop in Nordheim, weil da habe ich den tollen Baum fotografiert zum Beispiel. Also die Minute suchen, die ist relativ okay noch. Ich muss das nicht in 10 Sekunden gefunden haben. Aber das ist tatsächlich von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich. Wenn du Arzt bist und hast irgendwie musst du deine Bilder nach Organen klassifizieren als Chirurg oder so, ja, dann musst du das halt tun. Aber für mich ist es immer abhängig vom Anwendungsfall. Wenn ich keinen wirklichen Anwendungsfall dafür habe, dann muss ich auch nicht groß verschlagworten. Erst wenn ich den Anwendungsfall habe, dann diktiert der mir aber doch quasi, welche Art der Verschlagwortung ich machen möchte. Da kannst du übrigens zu dem Thema mal ein bisschen nachforschen online. Und zwar ist ja das Stichwort für so ein Klassifikationsschema oder der Fachbegriff dafür ist Taxonomie. Also Taxonomie. Da gibt es einige Artikel auch im Zusammenhang mit Lightroom. Manche davon sind so auf Englisch, aber da kannst du vielleicht dir noch so ein paar Ideen und Inputs rausholen. Also auf Englisch Taxonomy mit dem Y hinten. Und da wirst du mit Sicherheit fündig. Der HH2012 aus dem Chat fragt gerade noch, wie viele Bilder in meinem Katalog sind. Er meint, irgendwann erreicht man die kritische Masse. Ja, die erreicht man. Für mich ist die mit, ich glaube jetzt momentan circa 60.000 Bildern noch nicht wirklich erreicht.
Wie gesagt, es hängt immer davon ab, was man für Bilder hat.
Aber
also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich losgehe auf die Ranches oder auf die Höfe und fotografiere da Pferde, klar kann ich eingrenzen auf dem Hof. Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Foto von einem Hof suche, dann weiß ich natürlich, welcher Hof das war. Das ist natürlich auch ein Schlagwort. Dann habe ich die schon mal alle eingegrenzt, aber zum Beispiel auf der Dream Ranch war ich über mehrere Jahre, habe da Fotos gemacht, auch immer die gleiche Veranstaltung, wenn die dann eben in den Jahren mehrfach stattfand. Das heißt, einfach nur die Dream Ranch und den Kursnamen alleine, das reicht nicht immer. Und ich habe eben ganz oft die Anfragen, dass eben bestimmte Leute zu mir kommen und sagen, ob ich noch Fotos von ihnen habe oder Fotos von ihrem Pferd. Da habe ich mich am Anfang echt geärgert, dass ich nicht gleich immer die Pferdenamen mit verschlagwortet habe. Also selbst wenn ich es nicht weiß, dass man dann, Tanja weiß es meistens noch besser, welches Pferd drauf zu sehen ist, die kann sich dann mit Namen besser merken als ich. Aber das eben immer sofort zu verschlagworten, damit du eben auch nach 5 Jahren noch sagen kannst, und jetzt bitte zeige mir alle Fotos von Cheyenne oder sowas. Ja, und dann will ich alle Fotos von diesem Pferd haben. das ist eben nicht so ganz einfach. Und wenn du dann eben, was weiß ich, ein Pferd ganz besonders oft fotografiert hast, klar, ich kann jetzt irgendwie 10 Minuten durch alle Fotos irgendwie durchsuchen. Oder aber ich sage, okay, ich will alle Fotos von Cheyenne haben, aber nicht die, die auf dem Reitplatz waren. Weil ich möchte jetzt keine Kursfotos haben, sondern ich möchte schöne Porträts haben. Und die machst du in der Regel draußen auf der Weide oder beim Spazierengehen, wie auch immer. Und dann willst du eben, das geht bei Lightroom ja auch mit dem Ausrufezeichen, eine Nichtverknüpfung machen. Sagen alle Fotos, wo Cheyenne drauf ist, Ausrufezeichen, Reitplatz, die nicht auf dem Reitplatz stattgefunden haben. Und dann ist es eben sinnvoll, wenn man eben auch alle Fotos, die auf dem Reitplatz stattgefunden haben oder in der Halle stattgefunden haben, dass man die auch entsprechend verschlagwortet, damit man die eben hinterher auch leicht wiederfindet. Ob man diese Schlagwörter dann jeweils noch gruppieren muss, das ist dann wieder so eine Frage des eigenen Ordnungsfimmels. Ich habe damit halt mal angefangen und habe das dann ganz schnell wieder aufgegeben, weil das bei Lightroom, ich habe da mal drüber abgerantet, werdet ihr finden, wenn ihr bei Happy Shooting mal sucht, weil ich es unglaublich scheiße finde, wie das bei Lightroom gelöst ist und bei Aperture ist es auch nicht besser, wie man eben nachträglich neu hinzugefügte Schlagworte in seine bestehenden Gruppen einsortieren kann. Das geht halt per Drag and Drop, aber es auch nur geht im Sinne von, ist technisch möglich, praktikabel ist das ab einer gewissen Menge nicht mehr, weil das einfach viel zu lahm, viel zu kompliziert, viel zu weite Wege sind. Es fehlt da einfach so eine Art Norton Commander Klon für die Schlagworte oder sowas, dass man schnell mal rüber kopieren kann.
Und wenn wir gerade noch mal kurz in Chat schauen, HH2012, sagt auch, manchmal dauert das Verschlagworten länger als das manuelle Suchen. Also man muss aufpassen, dass man da nicht irgendwo ja das Gewicht in Richtung Verschlagwortung verschiebt und hinterher wahrscheinlich das eine Mal, wo man es suchen hätte müssen, halt dann 5 Minuten suchen hätte können, aber vorher hat man irgendwie 5 Stunden fürs Verschlagworten aufgebraucht.
Ja, also da muss man ein bisschen die Waage finden. Das geht bei mir relativ schnell, weil, also Chris, genau wie du es machst, mache ich es auch. Also beim Import schon mal so die Hauptschlagwörter, weil in der Regel ist auf der Speicherkarte eben alles von einer Session drauf, sag ich mal. Ob das jetzt ein Kurs war oder ein Spaziergang, ein Workshop, was auch immer war. Ist also selten, dass ich mehrere Themen da drauf habe. Das heißt, das Thema kann ich schon mal direkt vorgeben. Und auch wenn ich, was weiß ich, 99% Pferde drauf habe, dann kann ich schon mal Pferd schon mal vorgeben. Und die drei, wo dann Hunde drauf sind, ja, entweder finde ich sie hinterher oder während ich eben dann durchgehe und die Fotos aussortiere, also mit P, U und X, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gehe ich dann auch schon mal daher und kümmere mich um diese Ausnahmen beziehungsweise füge dann noch zusätzliche Schlagworte mit dazu.
Wir geht brauchen auch ganz flott. Ganz, ganz dringend ganz tolle Software, die erkennen kann, was auf den Bildern drauf ist. Und das nicht nach dem Mechanical Turk-Prinzip, sondern ganz von selber.
So, das wäre grandios, ja.
Lass uns doch mal kurz in die Social Media abdriften.
Das können wir machen, ja. Moondrecken haben wir auf Twitter. Der fragt, wie schafft man es denn, einen spontanen Augenblick festzuhalten, aber gleichzeitig die Komposition nicht aus dem Auge zu verlieren? Übung. Und da hat Störabstand schon direkt darauf geantwortet und sagt, Übung. Intuition kommt aus der Erfahrung.
Genau, du musst also um das Genie freizusetzen, musst du dem Zufall das Bett bereiten und das heißt jetzt einfach.
Jetzt wird's aber lyrisch.
Das ist sehr poetisch hier. Nee, du musst
Zufall
halt einfach
das Bett bereiten.
Du musst halt einfach bereit sein, wenn der Zufall dann doch mal passiert und das heißt einfach viel, viel Übung. Du musst dann die Handgriffe einfach sitzen haben. So. Ja, das war schon auf Twitter. Auf Google Plus geht's weiter mit Bernd Stapf. Servus, in der letzten Folge ging es ja um die T-Stops. Ist das dasselbe wie bei Nikon auch teilweise unter der effektiven Blende? Was bei Nikon auch unter der effektiven Blende läuft? Ich kenne den Begriff nicht von Nikon, aber ich vermute mal, das wird es wahrscheinlich sein. Hab den Effekt, schreibt er weiter, zum Beispiel bei meinem Tamron so und so und so, ganz lange Typenbezeichnung, das ja an sich durchgängig F2 ist. Hier ändert sich aber je nach Fokusentfernung die minimale Blende, welche mir die D90 anbietet. Ein Bekannter und das Internet hat mich dann aufgeklärt, dass Nikon für die Blendenanzeigen an der Kamera nicht die physikalische, sondern die effektive, in Klammer errechnete Blende verwendet. Müsste man mal tiefer reingucken, kann ich jetzt so nicht sagen. Weiß ich nicht.
Kann ich nicht bestätigen und nicht dementieren.
Hat er allerdings schon den Effekt, dass wir auch bei Nikons auf dem Workshop Objektive getauscht haben mit gleichen Blendeneinstellungen, die dann unterschiedliche Helligkeiten gebracht haben. Also bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist.
Bin ich mir auch nicht so sicher.
Die Marie Ollendorf, hallo, im Juli steht eine größere Geburtstagsfeier im Garten an. Ich habe nur die 550D, das 50-1.8 und das Kit-Objektiv 18-55 zur Verfügung. Kein Blitz, kein irgendwas. Stativ und Fernauslöser hätte ich noch anzubieten. Habt ihr irgendwelche Tipps für einen zumindest fotografisch erfolgreichen Tag? Danke für mittlerweile 1,5 Jahre Bereicherung meines Lebens durch euren Podcast. No. Also dieses nur im Zusammenhang mit der 550D finde ich gar nicht mal so angebracht, weil die 550D ist eine klasse Kamera.
Die macht die sogar schon Video.
Und die kann auch ganz ordentlich so in ISO-Bereiche vordringen. Also wenn ich da so meine 300D anschaue, meine alte, die war bei ISO 1600 völlig am Ende. Also die 550D ist da deutlich drüber. Und du hast ein ganz wichtiges Objektiv und das ist das 50er. Und das hat mit Blende 1.8 unglaublich hohe Lichtstärke. Also üb doch mal so ein bisschen. Du kannst dich vor der Geburtstagsfeier ja mal irgendwo in einer ähnlichen Lichtsituation tummeln, mal mit der 550, dem 50mm Objektiv drauf, ISO mal mindestens auf 1600 hoch und Blende mal ziemlich weit auf.
Draußen im Garten? Nein, zumindest nicht tagsüber.
Ich gehe jetzt mal von Abend aus.
Okay.
Wenn sie hier von Blitz und sowas redet, dann gehe ich mal von abends aus. Geburtstagsfeiern finden ja manchmal auch abends statt. Und dann würde ich sagen, üb das einfach mal. Speziell dann das Fokussieren mit weit offener Blende auf dem 50er. Da musst du schon so ein bisschen probieren. Aber das ist das Objektiv deiner Wahl dafür. Ganz klar. Und das wird auch von der Abbildung her, macht das sehr, sehr schöne Proportionen, da sieht nichts irgendwie übertrieben aus und es kommt alles sehr schön rüber. Also das ist so für mal eben rumlaufen und zwischen den Leuten so ein bisschen sich durchhangeln, ist das ganz, ganz super. Also so Porträts von Leuten auf Partys, da nehme ich das ganz gern.
Jo, ich habe zum Beispiel auf dem Polterabend auch fotografiert, auch nur mit einem 85mm 1.8, das entspricht an der 5D dann eben ungefähr hier diesem 50mm 1.8 an der Crop-Kamera. Geht wunderbar, kann man schöne Porträts mitmachen und wir haben auch am Abend angefangen, da war das noch alles ganz problemlos. Auch so kleinere Gruppen abfotografieren, auch kein Thema, aber einen Schritt zurückgehen geht wunderbar. Zur Not hast du auch noch das Kit, also wenn du jetzt wirklich ganz große Gruppen hast, dann Stativ drauf, Fernauslöser, bist auch selbst mit drauf, alles kein Ding. Ja, und wenn es dann dunkler geworden ist, dann eben Blende auf, ISO hoch, wie du gerade gesagt hast. Und als es dann richtig extrem wurde, nämlich stockdustere Nacht und nur so ein bisschen Lampignon-Beleuchtung, da habe ich dann durchaus auf der Kamera, ich habe RAW fotografiert, aber ich habe die Kamera schon mal auf Schwarz-Weiß umgestellt. Sah dann auch auf dem Display ganz cool aus, wenn man den Leuten dann mal ein Bild gezeigt hat. Sieht dann besser aus als irgendwie so gnadenlos rotstichig oder gelbstichige Bilder, weil der Weißabgleich da völlig daneben liegt. Groß einstellen hatte ich keinen Bock, Graukarte nicht dabei. Also einfach auf Schwarz-Weiß umgestellt und hinterher eben auch Schwarz-Weiß-Bilder draus gemacht. Und die sind sehr, sehr gut angekommen. Also schöne Porträts rausgegriffen, einfach aus den Sitzreihen. Die haben auf so Holzbänken da gesessen, an Holztischchen, mal so Einzelporträts gemacht. War sehr schön, auch mal so knapp über den Tisch rüber, an den Kerzen vorbei. Sehr stimmungsvoll.
Sehr schön. Der Daniel Kobras, Moinsen, habe kürzlich eure ohne Filter-Folge nachgehört und würde mir gerne ein paar Filter zur Schwarz-Weiß-Fotografie zulegen, aber natürlich hat so ziemlich jedes meiner Objektive einen anderen Durchmesser. Kennt ihr eine geschicktere Möglichkeit, als jeden Filter in zig Größen zu kaufen? Vielleicht so eine Art Baukastenprinzip? Oder stelle ich mir ein Aquarium vor die Linse und fülle es je nach Stimmung mit Orangina, Waldmeister-Limo oder Bremsenreiniger?
Das finde ich eigentlich eine sehr interessante Idee. Da hätte ich dann gerne ein Bild von.
Komm mir nicht mit Bremsenreiniger, okay? wie mache ich das? Also kurz zur Erklärung, Schwarz-Weiß-Fotografie, wenn man da mit Film loszieht, da hat man ja nicht die Möglichkeiten wie beim farbigen oder digitalen farbigen Fotografieren, dass man dann hinterher sagt, okay, ich mache jetzt mal den Blaukanal dunkler oder ich ziehe jetzt mal den Rotkanal noch ein bisschen an der Helligkeit, sondern da muss man das tatsächlich beim Fotografieren schon tun und das macht man eben, indem man durch verschiedenfarbige Filter durchfotografiert, also die Klassiker, um zum Beispiel mehr Kontrast ins Bild zu bringen, sind dann so Gelb-Orange-Rot-Filter, Gibt aber durchaus auch den Grünfilter, um dann Vegetation mehr leuchten zu lassen im Vergleich zu anderen Dingen. Der Frosch ist wieder da. Und das, ja, gibt es natürlich, diese Filter gibt es natürlich zum Aufschrauben in den passenden Größen. Es gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst dir zum Beispiel diese Filter in groß kaufen und dann mit sogenannten Step-Down-Ringen, das sind dann so Adapter, die an die entsprechende Objektivgröße anpassen. Natürlich von oben, von groß nach klein in dem Fall, also einen kleinen Filter auf ein großes Objektiv, bringt nichts, sonst hast du eben eine Vignettierung. Oder du machst es so, wie ich das mache. Ich habe mir das Filterset von Lee gekauft. Es gibt von Lee Filters, gibt es ein schwarz-weiß Filterset, das sind Folienfilter, das sind Polyesterfolien, die sind 10x10 cm groß, also quadratisch, haben außenrum noch so einen schwarzen Plastikrand, damit sind sie, kann man sie so schön am Rand anfassen, und die benutze ich ganz einfach so. Ich habe die Kamera, das ist jetzt hauptsächlich bei mir die Großformatgeschichte, ich habe die Kamera auf dem Stativ, ich mache meine ganzen Messungen, Korrekturfaktor für Filter und so weiter rechne ich mit ein, und dann, kurz bevor ich schieße, halte ich ganz einfach den Filter vors Objektiv, so auf Berührung, dass da also kein Fremdlicht irgendwo rundherum reinkommt und das keine Reflexion gibt, und dann drücke ich ab. Und das geht auch aus der Hand, wenn man möchte. Das ist zwar ein bisschen anstrengender, man hat den Filter nicht dauernd davor, aber es funktioniert total gut. Und die Qualität dieser Filter ist okay. Das Ding kostet so circa 50 Euro, dieses Set. Und kommt mit 4 Filtern. Das ist ein gelber, ein oranger, ein roter und ein grüner Filter. Und die haben sich für mich sehr, sehr bewährt. Also damit deckst du dann auch wirklich so ziemlich alle Objektivgrößen ab. Ich denke, du hast kein Objektiv, was vorne mehr als 10 cm Durchmesser hat.
Hm. Tja. Ja, wenn man jetzt die Filter länger drauf haben möchte, möchte sie nicht handhalten. Wie gesagt, diese Adapterringe sind ja eine Möglichkeit, können aber auch schnell lästig werden. Ist aber dann das Kompakteste. Ansonsten gibt es auch diese Filterhalter. Also die gibt es auch von Lee oder von Kokin.
Von Kokin, genau.
Da gibt es dann auch so Adapterringe, die man eben vorne statt des Filters, auf das Objektiv draufschraubt. Und da wiederum steckt man dann den Filterhalter drauf. Und dieser Filterhalter, der ist eben dann so bemessen, dass er dann überall drauf passt, weil dieser Adapterring dann eben immer den gleichen Außendurchmesser hat. Und das ist dann auch ganz praktisch, aber hat eben auch den Nachteil, das ist aber ganz ähnlich wie bei den Adapterringen, dass dann eben die Streulichtblenden zum Beispiel nicht mehr drauf passen. Da gibt es dann wieder von Cookie eine spezielle, universelle Streulichtblende und sowas. Alles ein bisschen schwierig, da kann dann eben wieder Licht dahinter streuen. Nicht so ganz perfekt, aber funktioniert eben sehr, sehr gut. In den meisten Fällen kann man sich auch mal antun. Ich habe so ein System, aber ich benutze es fast gar nicht mehr, weil ich habe eben kaum Filter davor, und wenn, dann halte ich ihn eben auch von Hand. Geht schneller.
Ja. Dann Martin Kaluza. Ich habe mir auf der Fotobörse eine analoge Nikon F100 für schmales Geld gekauft und bin nun noch auf der Suche nach einem AF-fähigen, also autofokusfähigen, lichtstarken Objektiv, Standardzoom oder Festbrennweite. Woran erkenne ich passende Objektive? Das Bajonett ist ja wohl unverändert, aber der Rest, Jo, da kann ich dir nicht wirklich helfen, was da die Nikon-Details angeht. Das geben wir jetzt einfach mal an die Hörer weiter. Geht doch bitte auf happyshooting.de und schreibt das in die Kommentare der Folge 269 rein, wenn ihr dem Martin helfen möchtet. Nochmal, der Martin hat eine analoge Nikon F100 und möchte jetzt wissen und sucht ein AF-fähiges, lichtstarkes Objektiv, entweder ein Standardzoom oder eine Festbrennweite. Woran erkennt er die passenden Objektive? Gibt es da irgendwas zu beachten? Gibt es da irgendwas Besonderes? Auf dem Chat heißt es gerade von Mattscheibe, da gehen alle D-Nikkor-Objektive. Also was auch D in dem Fall bedeutet. Schreibt er D- und G-Nikkor-Objektive.
Ja, ich glaube, das eine sind die, die den Motor drinne haben, und das andere sind die, die über das Gestänge von der Kamera angetrieben werden, oder?
Wahrscheinlich. Und was die F100 jetzt genau kann, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie, wenn sie den Autofokus macht, dieses Gestänge macht, Das war ja damals das, was Nikon so ein bisschen unterschieden hat, dass sie...
Ach, die mit Blendenring, so, alles klar. Die mit Blendenring, die ohne.
Ah, siehste. Guck, wir sind völlig auf dem Eis, wir sind völlig auf dem Glatteis, wir belassen das euch Hörern, ihr wisst das besser. Schreibt es in die Kommentare, Folge 269 und ja, und alles wird gut und du, Martin, schaust da einfach dann mal nach, so in ein paar Tagen.
G ist das mit 3D-Distanzgedöns. Ach, G wie Gedöns, siehst du, dann kann man sich das ja merken.
Siehst du?
AFS mit Motor, AF ohne Motor. Wow. Also, du wirst von den Hörern Antworten kriegen, da gehe ich mal ganz stark von aus. Gut. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch eine Frage und zwar von Roger oder Roger und das lese ich mal vor, weil das geht nämlich an dich. Hallo Boris, hallo Chris, @Boris, es handelt sich um eine Analogfrage und dann @Chris. So als,
ich bin ganz ohr.
Immerhin ein Hörer, der uns nicht verwechselt hat. Übrigens sind wir neulich, da habe ich irgendjemandem hab ich geantwortet. Irgendjemand hatte uns eine E-Mail geschickt und ich habe geantwortet, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und habe gesagt, Mensch, geile Antwort, richtig ausführlich beschrieben. Da ging, glaube ich, um die Fotografie hier vom Fahrradrennen aus und dann vom Motorrad aus fotografieren und so. Und das habe ich dann beantwortet. Ich sagte, du, das können wir unmöglich vorlesen. Das waren irgendwie gedruckt 4 DIN A4-Seiten oder so. Pack das mal ins Forum oder irgendwie Kommentar oder mach einen Blog und verlink das oder wie auch immer. Aber das auf alle Fälle, dass die Hörer das mitkriegen, weil das wäre schade, wenn das bei uns versacken würde. Und da hat er dann auch direkt einen Forum-Beitrag draus gemacht und hat geschrieben, Chris hätte ihm gesagt, er soll das ins Forum packen.
Du hast Boris drunter geschrieben, oder?
Selbstverständlich. Ah. Das macht aber nichts. Wir sind es gewohnt. Also diesmal hat er es nicht verwechselt. Roger weiß, wer wir sind und er schreibt, @Chris, durch übermäßiges Hören eures Podcasts und deren fremdsuggestive Wirkung bin ich nun auch in die analoge Falle geraten. Beim Durchstöbern auf eBay habe ich doch tatsächlich eine Kamera vom Typ Carena CX300 gefunden. Nix Tolles, aber meine erste SLR, die ich mir als Jugendlicher vom Munde abgespart habe und deshalb für mich von ideellem Wert. Also was soll ich sagen? 3, 2, 1, meins.
Okay, cool.
Natürlich werde ich damit jetzt fantastische Schwarz-Weiß-Bilder schießen, aber wie in den Rechner bekommen? Mein Scanner hat leider keine Durchlichteinheit und ich weiß nicht, ob die Auflösung für Kleinbildnegative ausreicht. Jetzt bin ich auf eine Idee gekommen und möchte sie dir zum Zwecke des Proof of Concept vorstellen. So, jetzt kommt die Idee, wie Roger das Ganze in den Rechner bekommen möchte. Erstens, eine analoge Bildaufnahme mit einem Farbnegativfilm. Zweitens, Entwicklung und Vergrößerung auf Papier im Labor. Jetzt hat er so einen Papierabzug.
Moment, er will, Punkt an nochmal.
Punkt eins, er will eine...
Er fotografiert Farbnegativfilm. Er will aber schwarz-weiß machen. Er fotografiert Farbnegativ, okay.
Ja,
dann lässt er es im Labor abziehen.
Richtig, dann hat er es auf Papier im Labor, also machen lassen. Mhm. Drittens, Scannen der Papierabzüge, 10x15 oder 13x18. Und dann Import der gescannten Datei in Aperture oder Lightroom. Und dann zuletzt eine Umwandlung per SilverFX Pro. SilverFX Pro, das ist von Nick ein Filter, um eben Farbfotos in Schwarz-Weiß-Fotos zu verwandeln. So, das sind seine 5 Schritte. Und er sagt hier vom Einscannen der Abzüge verspreche ich mir eine größere Auflösung als beim Negativ. Vom Farbfilm verspreche ich mir mehr Informationen pro Pixel als beim Schwarz-Weiß-Bild. Bei der Umwandlung zu Schwarz-Weiß kann ich ja vorgehen wie bisher. Wäre schön, also digital. Wäre schön, wenn du das mal in deiner Sendung bewerten könntest. 3, 2, 1. Happy Shooting!
Uiuiui, ui, das ist natürlich ein Umweg. Also, ja, lass uns mal gucken. Also, Schwarz-Weiß ist das Ziel. So, und jetzt hast du einen Farbnegativfilm. Der Farbnegativfilm, der verliert ja schon mal, also ganz vorneweg, bevor ich anfange, hier groß einzusteigen, nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und jetzt sage ich dir auch, warum. Also erstens, Farbnegativfilm, du verlierst natürlich eine ganz wichtige Komponente, die das Schwarz-Weiße dir gibt, nämlich die Anmutung des Korns. Jeder Schwarz-Weiß-Film hat eine andere Kornstruktur. Die Art der Entwicklung beeinflusst die Kornstrukturen. Korn ist ein wichtiger Bestandteil dieses Schwarz-Weiß-Films. Farbnegativfilm hat per Definition kein Korn. Da sind zwar auch Silberkörnchen drin, die werden aber rausgewaschen im Prozess und in der bleiben so Farbwolken übrig. Das heißt, du bekommst diese echte Schwarz-Weiß-Anmutung und das muss gar nicht grobkörnig sein, es geht auch feinkörnig, aber Korn hat was mit Schärfe zu tun, hat was mit allen möglichen Dingen zu tun, die geht dir komplett verloren. Also deshalb ist dieses mit dem Farbnegativfilm ja, aus meiner Sicht nicht die richtige Möglichkeit. So, jetzt gibst du das dann ins Labor, die entwickeln das, sprich, die machen eine wie auch immer geartete Interpretation der Farben. Nämlich, da ist ja irgendeine Maschine, die wird Kontraste messen, die wird Farben messen, das wird in irgendeiner Form möglicherweise, wenn du Glück hast, noch von einer Person angeschaut, die dann das Ganze irgendwo noch ein bisschen nachregelt. Aber es wird in irgendeiner Form eine Interpretation der Farben gemacht. Dann wird es vergrößert und aufs Papier geworfen. Das ist heutzutage, würde ich mal behaupten, in seltenen Fällen noch ein echter optischer Prozess. Also das wird wahrscheinlich gescannt und dann...
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das überhaupt noch...
Dann ausbelichtet über einen entsprechenden Belichter.
Das kommt ja gar nicht mehr direkt drauf. Das sind ja auch Richtig. Schon gescannte und farbbearbeitete Digitalbilder, Richtig. Die dann ausbelichtet werden.
Das heißt, du erzeugst da entsprechend eine... Ja, es ist Reibung, die hier entsteht in irgendeiner Form. Und bei Reibungen entstehen auch immer Verluste. So, dann hast du also deine Papierabzüge 10 auf 15 oder 13, 18. Ja, hier hast du jetzt für dich den Vorteil. Du hast, weil wie du ja geschrieben hast, keinen Scanner mit Durchlichteinheit. Das heißt, du hast einen Scanner, der normal scannt und diese Papierabzüge kannst du dann ganz toll einscannen. Das ist erstmal okay so. Das heißt, dieser Schritt, da hast du tatsächlich recht, der ist dir im Moment so wahrscheinlich der einzig mögliche. Dann importierst du die gescannten Dateien in Aperture oder Lightroom, auch okay. Das ist auch beim normalen hybriden Arbeiten in der Analogfotografie so üblich, dass man Film entwickelt, dann scannt und dann digital weiterarbeitet. Und dann wandelst du das nach Schwarz-Weiß um mit Silver Effects Pro. Also mein Tipp wäre, besorg dir lieber einen Scanner, der eine Durchlichteinheit hat und der negative scannen kann. Du hast hier 1, 2, 3, 4, mindestens 4 verschiedene Möglichkeiten und Ecken, an denen es Reibungsverluste geben kann, an denen irgendwas geändert wird. Und zum Schluss hast du, ja, ich möchte es mal vergleichen so mit, du druckst was aus, fotografierst es ab, nimmst dann das Digitalbild auf dem Bildschirm, fotografierst das nochmal ab. Also du hast bei jedem dieser Schritte in irgendeiner Form irgendwelche Sachen, die sich verändern, die verändert werden, die die aus den originalen Daten einfach was wegnehmen oder was verändern, auf die du nicht viel Einfluss hast. Also ich behaupte mal, es ist wahrscheinlich 1000-mal besser, wenn du dir irgendwo einen Scanner besorgst. Die fangen an, Flachbettscanner, die haben zwar jetzt nicht die super tolle Auflösung, aber selbst mit einem günstigen Flachbettscanner für 150 Euro kannst du aus einem Kleinbild negativ mit Sicherheit irgendwie 4, 5, 6 Megapixel rausscannen und das ist ja für den normalen Einsatzzweck auch erstmal okay. Ja, das ist jetzt so meine Idee. Ich habe hier einen Scanner stehen, der scannt mir aus Kleinbildnegativen auch schon mal 20 bis 30 Megapixel raus und das mit guter Qualität. Der liegt dann eher so im Preisbereich 400 bis 500 Euro, aber geht auch. Also oder du überlegst dir vielleicht das Kleinbild, die Carena-Kamera irgendwo in die Vitrine zu tun und schaust dich mal im Bereich der Mittelformatkameras um. Da hast du dann plötzlich ein Negativ, was, naja, sagen wir mal, durchaus 4 oder mehrfach die Fläche von deinem Kleinbild hat. Und da kriegst du dann auch mit einem Durchlichtscanner irgendwo plötzlich, mit einem günstigen Durchlichtscanner plötzlich irgendwo, ja, 20 Megapixel hin oder mit einem besseren dann auch mal locker 40, 50 Megapixel. Also das wären so meine Ideen, in der Richtung mal weiter zu gucken. Ansonsten hast du wahrscheinlich auf Dauer keine wirkliche Freude an dem Prozess. Und es ist natürlich auch nicht ganz billig, weil farbnegativ entwickeln lassen, vergrößern, auf Papier einscannen, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, Na, der Zeitaufwand, du bist ja ewig dran. Also wenn ich hier mit dem Schwarz-Weiß-Film nach Hause komme, dann habe ich den nach 20 Minuten entwickelt und kurz darauf ist er trocken und dann kann ich ihn auch gleich in den Scanner werfen. Haben wir jetzt am Wochenende war hier der Motivklingel-Workshop von Moni. Da habe ich auch mal einen Film Schwarz-Weiß durchgehauen und habe den hinterher, ja, also die Leute sind ich habe so am letzten Tag nachmittags habe ich entwickelt, habe es dann getrocknet und dann sind die Leute irgendwie nach Hause gefahren und ich habe, während die unterwegs waren, habe ich ihnen schon irgendwie per E-Mail ein paar Bilder nachgeschickt. Also das geht dann einfach viel, viel flotter. Du hast viel schneller tolle Ergebnisse.
Jo, so. Würde ich auch für den Schwarz-Weiß-Film sprechen, dass man den relativ leicht selbst entwickeln kann halt,
ne? Das ist nicht wirklich schwierig. Also absolutanalog.de wird sich da lohnen, mal reinzugucken. Wir machen auch Analog-Workshops.
Vielleicht wäre es ja auch noch eine Alternative, wenn man jetzt keinen neuen Scanner sich anschaffen will, dass man versucht, das Negativ nochmal dann digital abzufotografieren. Was mit Dias klappt, müsste doch auch mit einem kleinen Bild negativ klappen.
Das geht auch mit einem kleinen Bild negativ. Das ist eine andere Möglichkeit, dass man sich quasi die...
Also wie ein Leuchttisch, wo man dann den Streifen drauflegt.
Genau. Oder, ja. Auf einen Leuchttisch legt, den kann man auch durchaus selber bauen. Eine Kiste mit irgendwie einem Blitz unten drin.
Ja, und irgendwie eine Milchglasplatte.
Ach, Pergamentpapier.
Pergamentpapier. Irgendwas, was halt hell leuchtet und Stativ möglichst so einstellen, dass es immer einen gleichen Abstand hat. Dann hat man es auch schnell wieder aufgebaut, genau. Und dann mit einem Makroobjektiv oder mit
umgedrehten Objektiv. Brauchst natürlich ein makrofähiges Objektiv oder,
ja, Retro,
oder im Zweifel. Oder Retro, also umdrehen oder Zwischenringe oder eine Nahlinse vorne,
ja,
drauf.
Weil Belichtungszeit spielt so ja nicht die Rolle. Das ist ja egal, ob das dann 2 Sekunden belichten muss oder so. Genau. Ist ja wurscht. Ja, würde ich eher so versuchen. Und ich würde es wahrscheinlich auch gleich schwarz-weiß fotografieren, weil es einfach... Ich habe es ja gesehen, hier die Moni hatte ja in Berlin auch einen Schwarz-Weiß-Film drin mit sehr starken Kontrasten und das war schon sehr geil, was da rauskommt. Also ich würde lieber dann gleich mit dem richtigen Film und mit dem Charakter von dem Film spielen wollen, als jetzt mit irgendeinem Farbfilm-Charakter zu spielen, den ich hinterher mit Silver FX Pro nochmal komplett verbiege. Also das ist, glaube ich, nicht der Weg, den man...
Ja, es macht einfach mehr Spaß, wenn man es irgendwie ohne viel Zwischenschritte machen kann, dann kommt da so richtig Freude auf.
Ja, ich denke, das ist auch dann wieder der Reiz am Analogen, ne? dass man es gleich macht, wie man es auch möchte. Jo, bin mal gespannt. Also Roger, melde dich, wie es geworden ist. Kannst du mal Beispiele dann mal schicken einfach oder verlinken als Kommentar hier zur 269.
Genau.
Wir haben übrigens auch die Frage bekommen, wo denn die allseits und oft genannten Shownotes zu finden sind. Da wäre man auf unsere Webseite gegangen und würde das Dokument nirgendwo finden. Die Shownotes ist die Webseite, also happyshooting.de. Das ist quasi unser Blog hier zu diesem Podcast. Und da gibt es zu jeder Folge einen Beitrag.
Notes ist Englisch und heißt Notizen.
Genau, und in diesem Beitrag, da stehen eben nochmal die Themen drin und da sind die Themen dann auch verlinkt, wenn wir eben Linktipps bekommen haben oder manchmal ist da auch direkt ein Bild zu sehen, wenn wir ein Bild bekommen haben und. Und dieser Blogbeitrag, der nennt sich eben auch Shownote. Das sind sie also. Wer happyshooting.de gefunden hat, hat auch die Shownotes gefunden.
Die Note mit der Sendung sozusagen.
Die Shownote. Shownote. Ja, Not tut auch, dass wir zum Ende kommen und da haben wir ein Geräuschrätsel aufzulösen, was uns ja der Martin geschickt hat und das klang so. Tja, und der Martin schreibt, hallo Boris, hallo Chris, an bei ein Geräuschrätsel, ich hoffe man kann es hören, habe es mangels Alternative mit dem iPhone aufgenommen. Ja, ich glaube wir können bestätigen, es war zu hören. Es handelt sich, und jetzt kommt's, um eine Olympus O-Product aus dem Jahre 1988. Das ist ein auf 20.000 Exemplare limitiertes Design-Sondermodell in einem Aluminiumgehäuse. Autofokus-Kleinbildkamera, also 35mm Film. Witzig ist der an der Seite montierte Blitz. Tja, weitere Details gibt's auf optiksammlung.de. Viele Grüße, Martin. Ja, das verlinken wir natürlich auch. Du hast es auch schon in den Chat geworfen, sehe ich gerade. Mhm. Ja, und da sehen wir eine relativ, vermute ich mal, so rein optisch, kleine Kamera, die so ein bisschen anmutet, wir haben es vorhin schon gesagt, wie so ein Ferngucker. Wie heißen die Dinger, wo man so Münzen reinwirft und durchgucken kann?
Ja, so ein Fernrohr mit zwei Löchern und für die Augen und vorne einen Münzschlitz. Und so ähnlich sieht das Ding aus.
Genau,
also
da gibt es
aus, als ob man Geld anwerfen
muss. Da gibt es ja zwei verschiedene. Einmal die so ein klassisches Fernglas aussehen. Das meinen wir nicht, sondern es gibt die so aufrecht stehen, die so ein bisschen aussehen wie so ein außerirdischer Kopf von so einem Grey. Und so sieht das Ding auch aus, ist also außenrum eckig, dann innen drin ist nochmal so eine runde Form. In dieser runden Form sind dann eben der Sucher, das Objektiv und was weiß ich nicht noch alles eingelassen. An der Seite hängt der Blitz dran, der wirkt so ein bisschen dran gepflanscht.
Mhm. Heißes Neupreis, Teil. Neupreis 888 D-Mark.
Entspricht etwa 440 Euro.
Mhm. Optik 35 mm, Autofokus aktiv mittels Infrarotdioden.
Ja, okay, das ist dann dieses andere Öffnung da. Mhm.
Ja, und ein mit dem Ausschalter gekoppelter Aluminiumschieber. Das ist so dermaßen klasse. Also das ist ja tatsächlich, ja, das klingt übrigens auch so wie so ein Guckgerät irgendwie.
Übrigens, kürzeste Verschlusszeit war eine 400stel seiner Zeit. Ja,
immerhin.
Immerhin. Ja.
Und das Kontingent der 20.000 Stück war in Japan innerhalb von 2 Wochen ausverkauft.
Ja, man soll es nicht glauben.
Kannst du mal gucken, was die Japaner alles hübsch finden?
Ja, damals zumindest.
Gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende angelangt. Wir haben es wieder geschafft, ihr auch. Und ja, nächste Woche müssen wir mal schauen, wie es aussieht, weil ich bin während...
Bis Dienstag hast du, glaube ich, Workshop, ne?
Da habe ich einen Workshop, genau, da bin ich mit...
Vielleicht
amerikanischer Begleitung in Berlin unterwegs.
Vielleicht auch wieder am Mittwoch oder so. Müssen wir mal gucken, wie da eine Verbindung da ist.
Der wird auch bis Mittwoch gehen, der Workshop. Der geht von Montag bis Mittwoch. Also ich behaupte jetzt mal, wir werden vermutlich eine Woche Pause einlegen und danach dann dafür eine ganz tolle Workshop-Sendung bringen.
Genau, weil wir Ende nächster Woche haben wir ja den Berlin-Workshop.
Genau.
Wo wir noch Plätze frei haben. Also falls jetzt jemand sich aufgerufen fühlt, sich noch kurzfristig anzumelden, ist noch möglich. Ne? Wir wollen in die Reichstagskuppel, in die Glaskuppel vom Reichstag. Ja, unter anderem.
Hast du schon eine Augenbinde da ausgesucht dafür?
Ich werde da wahrscheinlich nicht hochgehen. Aber ich will zumindest mal auf das Gebäude oben. Also man kann ja auch, ohne jetzt in die Kuppel reinzugehen, kann man ja oben auf den Reichstag drauf. Da gibt es, glaube ich, eine Terrasse. Ich weiß nicht, ob wir da auch raus können.
Vielleicht gibt es ja einen anderen, irgendeinen Teilnehmer noch, der da auch nicht mit hoch will. Und dann könnt ihr so lang Sonderprogramm machen, während wir ihn da oben.
Genau, wir fotografieren euch dann von unten.
Ganz genau.
Gut, vielleicht traue ich mich auch. Ich werde das spontan entscheiden.
Alles klar. Dann, ach ja, werden Fotoaufgaben nicht mehr besprochen? Fragt Duo62 im Chat. Eigentlich schon, aber da gibt es heute ein technisches Problem, auf das wir keinen Einfluss haben. Und deshalb müssen wir das auf nächste Woche verschieben. Tut uns
schon leid. Ja, oder aufs nächste Mal. Also.
Oder aufs nächste Mal, genau.
Müssen wir mal gucken, wie wir das dann regeln, wenn wir Workshop-Sendung machen. Wir gucken mal. Ansonsten, Formataufgabe war es, glaube ich, ne? Die wird auf jeden Fall aufgelöst und natürlich werden wir auch wieder 1-2 Bilder besprechen.
Ja, alles klar. Dann wünschen wir euch was. Macht's gut, geht raus, schießt Bilder. Denkt nicht so viel übers Nachbearbeiten und über Objektive nach, sondern macht Fotos. Jetzt ist wieder die Zeit, jetzt ist das Licht, jetzt ist das Wetter dafür gut. Haut rein. Genau. In diesem Sinne,
bis dann. 3, 2, 1, Happy Shooting!
3, 2, 1, Sura Gamila.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.